zum Thema 2 sei gesagt, wir können jetzt ebenfalls nur einen Querschnitt machen zu diesem Thema. Nicht völlig ausschöpfend, das ist klar, denke ich, wird euch auch klar sein, weil im Buch ist immer ein bisschen ausführlicher als eine 45-minütige Predigt. Dieser zweite Vortrag ist nicht unbedingt wie der erste eine Auslegung zu einem Bibeltext oder verschiedenen Bibeltexten, sondern das Buch ist in einer Form Vortragsstil. Das bedeutet verschiedene Punkte und es gibt Bibelverse, die dann noch gelesen werden bzw. genannt werden. Und so ist auch der zweite Vortrag. Also es ist nicht so klassischer Predigtstil jetzt, sondern ja, ihr werdet es ja hören, denke ich. Schön, dass ihr da geblieben seid zu diesem zweiten Thema. Achtung, Männer lügen. Das bedeutet nicht, Achtung, Männer lügen als Tatsache, sondern es bedeutet, Achtung, es sind Lügen unterwegs, denen wir Männer vorrangig auf den Leim gehen. Das ist damit gemeint. Ich weiß nicht, wie es dir geht als Mann, wenn du in dieser Gesellschaft lebst, dann wirst du mir wahrscheinlich beipflichten, dass es als Mann nicht einfach ist. Genauer gesagt scheint es immer schwerer zu werden, einer zu sein in dieser Gesellschaft. Unsere Gesellschaft ist davon geprägt, dass sie alles Männliche, damit meine ich jetzt auch alles Markante, was zum Mannsein dazugehört, dass es das auslöschen will. Das hat mit verschiedenen anderen Sachen zu tun, auch mit der ganzen Gender-Geschichte. Das spielt sicherlich alles damit rein. Aber wir merken das schon seit Jahren oder seit Jahrzehnten schon, dass es den Männern kontinuierlich sehr schwer gemacht wird in unserer Gesellschaft. Und dass uns quasi, ich sag's mal so, immer mehr der Wind aus den Segeln genommen wird. Und die Folge ist, dass der Mann in eine sogenannte Identitätskrise reinrutscht. Das ist quasi vorprogrammiert oder es ist bereits schon traurige Realität. Das heißt, der Mann weiß eigentlich gar nicht mehr, was er ist. Er weiß eigentlich gar nicht mehr, wer er ist. Und er wird dadurch auch profillos. Man spricht heute von einem weichgespülten Mannsein, was das Ergebnis ist von diesen ganzen Dingen, die auf uns einströmen, von den Verboten und du sollst nicht und das macht man doch nicht und das ist aus grauen Vorzeiten und so weiter und so weiter. Das heißt also, Männer mit Mumm sind eine Seltenheit geworden. Woran denkst du beim Begriff Mann? Was kommt dir da in den Sinn? In der Einleitung des Buches schreibe ich, dass es in den 80ern einen Song gab von Herbert Grönemeyer. Und dieser Song, der war im Prinzip für das Mannsein kreiert. Männer hieß dieser Song. In diesem Lied geht es um Stärken, es geht um Schwächen. Es geht darum, dass Männer Gefühlswesen sind. Es war eine Zeit, wo dieser Mann, der auch heute noch singt, offen und ehrlich Gedanken verarbeitet hat, die wohl in jedem Männerherzen zu finden sind. Und unter uns gesagt, dieser Song, auch wenn man, ich bin kein Fan von dem und ich höre mir auch seine Lieder gar nicht an, aber als ich mir Gedanken zu diesem Buch machte, dann war mir eigentlich klar, dieser Song, dieser Männersong ist tatsächlich ein Plädoyer für das Mannsein, auch wenn es etwas hinkend ist und nicht in allen Teilen zutrifft. 1984 ist dieser Song erschienen. Wenn man in der Musikszene bleibt, und die Musikszene ist ein Spiegel unserer Gesellschaft, dann sehen wir die Jahre drauf, wie sich in Bezug auf das Mannsein alles immer mehr, ich möchte es mal sagen, nach unten gewandelt hat. Da gab es Liedtexte, die kann man überhaupt nicht nachsprechen. Einen kann man vielleicht gerade noch so sagen von der Gruppe Die Ärzte, der hieß Die Männer sind Schweine. Und ich weiß nicht, ob ihr das noch wisst, wann dieses Lied rausgekommen ist. Es müsste in den 90er Jahre gewesen sein, Ende 90er vielleicht, so Mitte bis Ende 90er Jahre. Dort haben die Männer mitgekrölt bei diesem Lied. Da habe ich mich damals schon gefragt, obwohl ich da noch kein Mann war, warum singen die Männer da mit? Warum singt ein Mann mit bei einem Refrain, wo es heißt, Männer sind Schweine? Da habe ich mich damals schon gefragt, das kann doch nicht sein. Das heißt also, durch die Musik werden wir manipuliert. Wir haben gerade gesprochen, kurz in der Pause, was der charismatische Lobpreis auch da anrichtet in Gemeinden. Musik manipuliert. Und ich komme ja aus der Musikszene, mein Hintergrund ist ja die Musikszene, bevor ich gläubig wurde. Und ich kann da eben ein Lied von singen. Musik manipuliert. Und eben auch solche Texte, wo die so männerfeindlich sind, manipulieren uns dahingehend oder manipulieren den Mann dahingehend, dass er gar nicht mehr merkt, dass er, wenn er dort mitsingt, eigentlich sich selbst dort völlig am Boden zerdrückt, am Ende noch. Und die Musikszene ist nur ein Bereich. Es geht in diesem Vortrag nicht darum, uns Männer über den Klee zu loben oder unser Ego schnell mal aufzupolieren. Darum geht es überhaupt nicht. Sondern es soll darum gehen, dass wir erkennen, dass unsere Gesellschaft, dass unsere Welt antichristlich eingestellt ist und dass wir in einer antichristlichen Gesellschaft leben, die göttliche Schöpfungsordnung pervertiert, das bedeutet verdreht, umdreht. Also ins Gegenteil verkehrt. Und jetzt verstehen wir auch, warum oder was dahinter steckt, wenn uns versucht wird, das Mannsein wegzunehmen. Weil der Mann von Gott kreiert ist, so wie er ist. Und Frau natürlich auch. Aber es geht ja jetzt um den Mann. Fakt ist, dass die Bibel etwas völlig anderes vom Mann sagt, als allgemein in der Gesellschaft verbreitet wird. Das ist ganz klar. Hört man auf die eklatant männerfeindlichen Geschichten, wie wir sie vielleicht immer wieder hören oder auch eingetrichtert bekommen, so könnten wir zu dem Schluss kommen, die Welt sähe ohne uns Männer deutlich besser aus. Könnte man meinen, wenn man dem Glauben schenkt. Wie gesagt, dass die Heilige Schrift etwas ganz anderes sagt, ist uns klar. Sie zeichnet ein entgegengesetztes Bild des Mannes, als was uns die Gesellschaft jetzt weismachen will. In der jetzigen Zeit und auch schon in den letzten Jahren oder vielleicht schon in den letzten Jahrzehnten sogar. Man muss ja dazu wissen, das ist ein Prozess, der sich immer mehr ausdehnt. Es fängt irgendwann klein an und dann wird das immer schlimmer. Und dann gibt es keinen Bereich mehr, der davon ausgenommen wird. Und überall, wo du dann als Mann auftrittst, wird dir gleich sofort irgendwo beigebracht, die Sache mal halblang zu machen und mal nicht so ungehobelt zu sein, obwohl man das ja vielleicht gar nicht ist und so weiter. Also wir merken tendenziell, merken wir, dass etwas Entscheidendes geschieht in der Männerwelt. Und leider ist es so, dass viele darauf reinfallen und sich eben auch diesbezüglich einschüchtern lassen. Die Bibel spricht in 1. Mose 1, Vers 26 davon, dass wir in Gottes Bild geschaffen worden sind. Dann heißt es, Gott sprach, lasst uns Menschen machen in unserem Bild, uns ähnlich. Das Wort, was in diesem Vers mit machen wiedergegeben wird, bedeutet wörtlich eigentlich töpfern. Das kann man sich dazu schreiben, das ist manchmal eine Hilfe, wenn man das mal später wieder liest. Ich habe das in meiner Bibel so gemacht, wenn ich in Vorträgen saß oder in Predigten oder Bücher gelesen habe und es waren so ein paar Eckpunkte, die mir sehr wichtig waren, habe ich mir selber so kleine Notizen in meine Bibel reingeschrieben und das ist mir sehr von Nutzen. Wenn ich das dann wieder lese, dann fällt mir wieder ein, was ich damals gehört bzw. gelesen hatte. Und so ist es auch mit diesem Wort. Da steht für machen, steht töpfern. Das bedeutet, Gott nahm etwas von der Erde und hat es in einer einzigartigen Weise geformt und getöpfert, um beim Bild zu bleiben, mit seinen Händen gemacht. Und da heißt es in 1. Mose 2, Vers 7, da bildete Gott der Herr den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens, so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Das heißt, Gott nimmt ein Stück Erdboden und macht daraus ein Gefäß, welches er Mensch nennt. Den Mann sozusagen, den Menschen, Adam. Eva ist dann ja aus der Rippe von Adam genommen worden. Ich hatte mal diesen Zusammenhang auch in einer anderen Gemeinde gebracht. Da ging es nicht um dieses Buch oder um dieses Thema, aber da ging es um diesen Text hier. War auch ein Arzt dabei im Publikum und da hatte ich mal so reingefragt, ob das stimmt, dass dann die Männer eine Rippe weniger haben. Stimmt das? Nein. Das stimmt nicht. Irgendwo hat das mal jemand behauptet. Dann geht das aufgrund hier die Schöpfungsgeschichte zurück. Ja, die Frau ist also aus der Rippe von Adam genommen und deswegen haben automatisch die Männer alle eine Rippe weniger. Stimmt also nicht. Ja, aber so war es gewesen. Gott nimmt aus der Seite von Adam und formt die Frau. Und Gott nimmt von der Erde und formt den Mann. Das heißt, er entwirft. Gott entwirft. Er designt sozusagen den Mann. Er nimmt etwas und macht etwas Einzigartiges, er töpfert etwas Einzigartiges daraus. Und als dieses Gefäß, um bei dem Bild zu bleiben, fertig getöpfert ist, haucht er diesem Gefäß, diesem Menschen Leben ein. Einzigartig und wundervoll geschaffen in Gottes Bild. Und da war er fertig, der Mensch. Bestehend aus zwei Teilen, aus Materie und Nicht-Materie, aus Körper und Geist oder Seele. Das ist Parallelismus, drückt das Gleiche aus in der Heiligen Schrift. Und dann war der Mensch vollkommen, fertig, wunderschön gemacht. Und das ist das Bild, was uns zunächst das Alte Testament in Bezug auf die Schöpfungsgeschichte über den Mann zeigt. Er ist einzigartig. Und das beweist uns schon mal, dass die Sichtweise auf das Mannsein im 21. Jahrhundert ziemlich verwaschen ist. Wenn nicht sogar absolut konträr zu dem, was die Bibel allein hier in Bezug auf den Schöpfungsbericht sagt. Es liegt also auf der Hand, dass es einige Lügen gibt, die im Umlauf sind. Wir wollen jetzt versuchen, ein bisschen in dieses Thema hineinzusteigen und möchte euch bitten, dass wenn ihr weiter Interesse habt, dass ihr euch das Buch dazu nehmt. Dann wird es, wie gesagt, etwas ausführlicher dann auch beschrieben. Wir wissen also, dass die Gesellschaft uns Männern doch sehr feindlich gegenübersteht und dass wir den dahinter sehen müssen, der das alles anzettelt, der Feind. Hinter dem Ganzen steht Satan. Er versucht die Schöpfungsordnung, er versucht das Mannsein kaputt zu machen, das Frausein auch, natürlich, aber um beim Thema zu bleiben, er versucht uns so umzukrempeln, dass wir, sag's mal, unschädlich gemacht werden, damit wir nicht mehr zur Ehre Gottes da sein können. Das ist sein erklärtes Ziel. Das heißt, wir müssen zunächst mal sehen, wer dort dahinter steckt, hinter diesen ganzen Lügengeschichten, die uns da aufgetischt werden, immer wieder. Ja, was sind denn Lügen und von wem kommen sie? Eigentlich könnte man es in einem Satz zusammenfassen. Lügen kommen vom Teufel und Lügen sind das Gegenteil von der Wahrheit. Punkt. Damit wäre eigentlich alles gesagt. Aber vielleicht bleiben wir doch noch mal ein paar Minuten bei diesem Punkt stehen. Bevor wir uns ein paar Lügen da anschauen, wo wir immer wieder in Gefahr stehen, dass wir denen Glauben schenken. Paul Tripp hat mal gesagt, ist ein Autor, von dem ich in den letzten Jahren am meisten profitieren durfte, der hat mal Folgendes gesagt und dann nachher auch geschrieben: Wenn ich einer Lüge glaube, dann bin ich nicht mehr offen für die Wahrheit. Die Lüge im Garten Eden war nicht nur eine andere Meinung, sondern ein Auflehnen gegen die Wahrheit, die Gott zu Adam und Eva gesprochen hatte. Lügen sind immer gegen die Wahrheit. Also von daher, Thema Notlügen, Halbwahrheiten, können wir alles vergessen, gibt's nicht. Lüge ist immer gegen die Wahrheit. Wenn ich eine Lüge akzeptiere, weiß ich nicht, was ich nach dem Willen Gottes wissen soll. Meine Welt wird von Lügen bestimmt, nicht von der lebensspendenden, befreienden und Weisheit vermittelnden Erkenntnis Gottes. Das ist der Punkt. Der Feind will uns also die Wahrheit des Wortes Gottes wegnehmen und ersetzt sie automatisch durch eine Lüge, weil dieses Vakuum, was er hinterlässt, muss mit etwas gefüllt werden und es kann nur Lüge sein, wenn es nicht Gottes Wort ist. Es geht nicht anders. Wenn es nicht Wahrheit ist, ist es automatisch Lüge. Und wenn es nicht Gottes Wort ist, ist es Lüge. Es gibt nur zwei Quellen der Weisheit. Die göttliche Quelle der Weisheit und die antigöttliche Quelle der Weisheit. Es gibt keine Grauzone da. Als Kind wurde mir gesagt, vielleicht dir auch, Lügen haben kurze Beine. Es sollte heißen, dass man auf Dauer gesehen mit der Lüge nicht durchkommt. Irgendwann wird sie ans Licht kommen. Irgendwann, und wenn es nach Jahren ist, und es stimmt auch, die Schrift sagt das im Epheserbrief zum Beispiel, es ist nichts, was nicht irgendwann ans Licht kommt. Die dunkelsten Geheimnisse des Herzens werden offenbar werden. Und das gilt auch für mein Leben. In meinem Leben werden Dinge, die ich versuche zu vertuschen, zu verheimlichen, sie werden irgendwann ans Licht kommen. Und das gilt für jeden von uns. Aber wenn wir in unsere Gesellschaft hineinschauen, dann haben wir manchmal den Eindruck, Lügen haben sehr wohl lange Beine. Das heißt, die Lüge scheint mit großen Schritten voranzugehen. Wo man geht und steht, wird gelogen und betrogen. Und man scheint damit Erfolg zu haben. Der Ehrliche ist der Dumme und der Lügner hat noch Erfolg. Es scheint so, wenn man von der Bibel losgelöst so sich anschaut. Die Heilige Schrift sagt, Gott hasst Lüge, weil Lüge verdeckt immer die Wahrheit. Sie nimmt sie weg und setzt sich an ihre Stelle. Lüge führt ins Abseits und am Ende steht immer Enttäuschung. Wenn wir versucht haben in unserem Leben, und vielleicht fällt uns da manches ein, wenn wir versucht haben, mit Lüge durchzukommen, dann werden wir am Ende immer gemerkt haben, wir wurden enttäuscht. Weil es kommt immer raus. Es wird uns einholen. Es wird nie Bestand haben. Es wird immer irgendwo offenbar werden. Und dann ist es meist doppelt schlimm. Und wie ich schon gerade gesagt habe, ist der Feind, der Teufel oder auch Satan genannt, ist der Urheber der Lüge. In Johannes 8, Vers 44 wird er beschrieben als der Vater der Lüge. Man kann auch sagen, als der Urheber der Lüge. Der Vater ist auch ein Synonym für Urheber oder auch, dass in ihm, im Teufel, die Lüge den Ursprung hat. In ihm hat sie begonnen. Das heißt, im Teufel ist die Lüge gegründet. Dort kommt sie her. In Satan nahm das ganze Lügen einen Anfang. Deswegen Vater der Lüge. Das heißt auch, dass er der Erste war, der gelogen hat. Er hat also damit angefangen. Und seit diesen verhängnisvollen Tagen in Eden hat er nicht mehr damit aufgehört. Das ist die gleiche Masche von Anfang an bis heute, im Jahr 2020. Wenn wir in die letzten Monate hineinblicken allein, dann müssen wir unterm Strich alle sagen, keiner von uns weiß, was hier wirklich alles Wahrheit war und was gelogen war. Wir blicken nicht mehr durch, wenn wir in die Gesellschaft schauen. Das ist das Machwerk des Satans. Wir behalten nur den klaren Blick, wenn wir uns an die Schrift halten. Er hat in Eden und schon vorher damit angefangen, und er macht immer weiter damit, bis er ein Ende findet. Und er hat jeden Menschen damit infiziert. Diese Lügengeschichten des Teufels ist eine Seuche mit einer Intensität ohnegleichen. Und jeder Mensch ist davon betroffen. Jeder Mensch. Ich bin erschrocken über diesen Ausspruch im Psalm 116, Vers 11. Alle Menschen sind Lügner, steht da. Weil sie ja in Adam geboren sind, der gesündigt hat und gefallen ist. Adam ist der Lüge des Teufels auf den Leim gegangen. Und damit jeder Mensch, der in Adam geboren wird. Das ist der natürliche Mensch in Adam. Der neue Mensch ist in Christus. Der wiedergeborene Mensch ist in Christus. Der nicht wiedergeborene Mensch ist in Adam. Seine Identität ist in Adam. Deswegen sprechen wir als Christen von einer neuen Identität, die wir in Christus haben. In Jesus Christus. Das heißt, die Lüge ist vererbt. In Eden nahm sie den Anfang. Und sie wird erst ein Ende finden, wenn Christus das Weltenende einleitet. Die Lüge ist eine einzelne Facette der Sünde von vielen, die in jedem menschlichen Herzen steckt. Und interessant ist, dass Römer 1, Vers 18 sagt, dass die Lüge alles tut, um die Wahrheit niederzudrücken. Die Lüge ist so einfallsreich, Der Feind ist so einfallsreich, dass ihm alles Mögliche einfällt, um die Wahrheit am Boden zu drücken oder nach unten zu drücken. Aber wir wissen aus der Schrift, dass Gott ein Gott der Wahrheit ist und dass er dem Teufel irgendwann ein Ende machen wird. Er wird jede Lüge ans Licht bringen, er wird jede Lüge richten. Und wir, die wir dem Herrn folgen dürfen, die wir neues Leben aus Gott empfangen haben, wir gehören nicht mehr dem, der der Lügenfürst ist, der Vater der Lüge ist, sondern wir gehören dem, der die Wahrheit ist. Johannes 14, Vers 6. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Zu ihm gehören wir jetzt. Und durch den Heiligen Geist in uns will er uns nach Johannes 16, Vers 13 in die ganze Wahrheit einleiten oder einführen. In die ganze Wahrheit des Wortes Gottes. Denn nach Johannes 17, 17 ist sein Wort Wahrheit. Es ist keine Lüge im Wort Gottes, nicht eine einzige. Wenn es so wäre, wäre es nicht Gottes Wort. Von daher haben wir die Wahrheitsquelle vor uns liegen. Und das heißt also, durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist, müssen wir im Vergleich zu den Ungläubigen der Lüge nicht mehr glauben. Wir brauchen ihr nicht mehr glauben. Was den geistlichen Bereich angeht. Die Ungläubigen sind gefangen in den Ketten des Widersachers. Sie kommen dort nicht raus, wenn Gott nicht eingreift. Sie haben nicht den Heiligen Geist. Das heißt, sie blicken nicht durch. Sie sehen nicht, dass Gottes Wort Wahrheit ist. Aber wir sehen es, wir dürfen es sehen. Wir haben den Heiligen Geist bekommen. Und deswegen sind wir in der Lage, die Lügen des Teufels zu durchschauen. Wir sind in der Lage, Gott hat uns die Möglichkeit gegeben durch den Heiligen Geist in uns, der ja Gott ist, es ist Jesus Christus in uns. Durch ihn haben wir die Möglichkeit, mit seinem Wort in Verbindung Durchblick zu erhalten. In 1. Korinther 2, Vers 15 können wir in diesem Zusammenhang nachlesen. Es bleibt dabei, Lügen haben kurze Beine. Aus der Sicht eines Gläubigen heraus. Lügen haben kurze Beine. Man kommt nicht durch. Und um bei dem Thema Mannsein zu bleiben, also ich habe hier 15 zusammengefasst in dem Büchlein. Es gibt mehrere, ist auch jetzt noch ein anderes Buch erschienen, vor 2 Monaten, was sich auch mit diesem Thema beschäftigt, wo dann noch viel mehr drin steht auch. Es sind 15 Lügen, die mir in der Zeit, als ich es ausgearbeitet habe, immer wichtiger wurden, weil ich das beobachtet habe, wie diese Lügen kursieren und wie sie uns Männer dazu verdammen, nicht mehr das zu sein, was wir eigentlich sind, was wir in Christus sind. Und ich möchte hier mal ein paar herausgreifen. Die erste Lüge, das ist wirklich auch tatsächlich im Buch die Lüge Nummer 1, diese Lüge heißt, die Zeit der Helden ist vorbei. Es ist Lüge Nummer 1. Glaubt man den Zeitschriften, glaubt man den Mainstream-Medien, dann wollen Frauen heutzutage keine echten Männer mehr haben. So lautete auch die Überschrift in einem Nachrichtenmagazin, was ich da gelesen habe. Helden und tapfere Recken werden demnach nicht mehr gebraucht. Und wo sie noch anzutreffen sind, sind sie eingestaubt, sind ein Relikt aus längst vergangenen Zeiten. Doch was ist eigentlich ein Held? Was ist ein Held? Weitläufig denken wir daran, da steht ein Mann vor uns, vielleicht mit einer bestimmten Kleidung, vielleicht einer Ritterrüstung, ein Schwert in der Hand, der gegen einen Drachen kämpft und die Prinzessin befreit. Das ist so das gängige Bild so eines Helden. Ja, fällt uns vielleicht ein oder was anderes auch. Jemand, der sich an eine schnaubende Bestie heranwagt und sein Leben aufs Spiel setzt. Natürlich ist das mehr ein Märchen, eine Märchengestalt oder Sagengestalt. Das ist nicht die Realität. Im erweiterten Sinn bedeutet Held, dass jemand ist, der vorangeht, der Pioniergeist hat, der die Fähigkeit hat, andere anzuleiten, in der Ehe, in der Familie, in der Gemeinde, der andere mitziehen kann. Also jemand, der die Initiative ergreift. Jemand, der Neues wagt. der lohnende Ziele verfolgt. Das versteht man im übertragenen Sinn unter dem Begriff Held, natürlich noch mehr, aber das auch darunter zu finden. Sollten solche Männer heute ernsthaft nicht mehr gebraucht werden? Gehören sie wirklich zum alten Eisen und haben ausgedient? Wirst du nicht gebraucht als Führer, als Leiter deiner Ehe, deiner Familie? Werden nicht in der Gemeinde Männer gebraucht, die mutig vorangehen und sich bereitwillig in die Schusslinie begeben? Oder ist das alles Schnee von gestern und wir wollen nur noch zaghafte, weichgekochte Männlein sein? In Josua 1, Vers 9 steht, und es ist ein Befehl, sei mutig und entschlossen, lass dich nicht einschüchtern und habe keine Angst, denn ich, der Herr, dein Gott, bin mit dir, wohin du auch gehst. Müssten wir jetzt den Zusammenhang uns anschauen und natürlich auch vom Kontext her sehen, wir sind hier nicht Josua und wir haben nicht den Auftrag, ein Land einzunehmen, irgendwo im Nahen Osten. Das ist ja nicht unsere Aufgabe. Aber wir dürfen doch durchaus aus diesem Vers etwas ableiten. Es gilt doch aus diesem Vers ein zeitloses Prinzip abzuleiten. Nämlich, dass Männer, die Christus nachfolgen, dass sie eben mutig sein sollen, entschlossen sein sollen, sich eben nicht von allem einschüchtern lassen, keine Angst haben, weil sie wissen, Gott ist bei uns, Gott ist bei mir. Das ist das zeitlose Prinzip, was wir daraus ableiten können, aus dem Befehl, der an Josua ergangen ist. Also im Glauben, unerschrocken zu sein, mutig zu sein. Und wir brauchen heute Männer, die mutig sind, die Dinge wagen, die im gesunden Rahmen auch mal aus der Reihe tanzen. Das ist wichtig. Das brauchen wir heute unbedingt. Und das ist auch die rechte Anwendung für unser Leben. Wir sollen Helden sein. Ich habe hier stehen, ich lese es mal vor, keine weichgespülten Kerle, die brav die Wäschekörbe auf den Wäscheplatz tragen. In Klammern, natürlich sollen wir den schweren Wäschekorb auf den Wäscheplatz tragen. Natürlich sollen wir das. Ich mache das auch, darf ich ruhig sagen. Ich sage zu meiner Frau, komm, lass mich das runtertragen, das ist zu schwer. Nicht, dass sie das nicht tragen könnte, aber wir wollen ja auch Gentlemen sein, oder? Schauen wir doch mal auf die Errungenschaften der Menschheit. Und bitte versteht das richtig. Es geht nicht darum, dass wir uns Männer jetzt über den Klee loben oder so oder uns auf irgendein Podest stellen. Nein, darum geht es nicht. Aber es geht ganz einfach um einen gesunden Blick auf unser Mannsein. Was sehen wir, wenn wir die Errungenschaften in der Gesellschaft sehen? Wir waren auf dem Mond. Wir fahren mit Autos, die allen möglichen Komfort zu bieten haben. Wir sitzen in Flugzeugen, die es uns ermöglichen, in wenigen Stunden beinahe um die ganze Erde zu fliegen. Wir haben schnelles Internet, was uns in die Lage versetzt, über tausende Kilometer Entfernung miteinander zu kommunizieren, als ob wir uns am Tisch gegenüber sitzen. Und wir verstehen uns akustisch so klar, dass es ein Wunder gleichkommt, wenn man irgendwo in Südostasien jemanden Skype oder so, und man sieht den und hört den so glasklar, das ist so weit entfernt. Wir dürfen den Segen der Medizinforschung nutzen. Wir dürfen eine Schmerztablette nehmen, wenn uns der Kopf wehtut. Es gibt Teleskope, die uns die unendlichen Weiten der Sternenwelt eröffnen. Es gibt Mikroskope, die Zellen vergrößern, dass sie wie tellergroße Objekte erscheinen. Mikro- und Makrokosmos zeigen uns faszinierende Bilder der Schöpfung. Wir hören klassische und andere Musik, die unsere Seele erreicht, die ihr gut tut. Und dann der Flachbildfernseher, der uns die Fußball-Bundesliga gestochen ins Wohnzimmer liefert. Oder eben gestern Abend das Pokalfinale. Und die Liste, liebe Geschwister, wäre endlos erweiterbar. Und wisst ihr, was mir beim Nachdenken aufgefallen ist? Was mir beim Nachdenken über diese ganzen Errungenschaften aufgefallen ist? Wir werden es nicht glauben. Alle Erfinder dieser Dinge waren Männer. Ja. Diese genialen Dinge, die unser Leben lebenswerter machen, und die uns viele Bereiche extrem erleichtern zu leben, haben wir Männern zu verdanken, die Pioniergeist hatten und sich was getraut haben, die sich nicht haben einschüchtern lassen von allen möglichen Schwierigkeiten, die da schon wieder vor der Tür warteten. Heute geht es um die Frauenquoten in DAX-Unternehmen. Ja, von mir aus, man hat nichts dagegen. Aber die Kehrseite der Medaille ist, dass die Forderungen so vehement propagiert werden, dass es den Eindruck erweckt, auf alle Männer kann man getrost verzichten. Und sie sind durch Frauen zu ersetzen. Liebe Brüder, liebe Männer, lassen wir uns hier keinen Bären aufbinden. Lassen wir es nicht zu, dass wir der Lüge glauben, die Zeit der Helden ist vorbei. Machen wir weiter, wir werden gebraucht. Ob Ingenieurkunst oder Quantenphysik, ob Maurerarbeiten oder Predigtdienste. Wir Männer haben Aufgaben, heldenhafte Aufgaben. Ein Blick in die Kirchengeschichte könnte uns da einiges an guten Vorbildern geben. Ich nenne nur mal die Namen. Das sind alles Helden gewesen, die bereit waren, wirklich etwas in Kauf zu nehmen, die bereit waren, Entbehrungen auf sich zu nehmen, die sich etwas kosten ließen, für Christus voranzugehen. Jim Elliot zum Beispiel, der in den Dschungel ging, in den Urwald, um die Auka-Indianer mit dem Evangelium zu erreichen. Oder Charles Spurgeon, ohne theologische Ausbildung, wird heute der König der Prediger genannt. Ohne theologische Ausbildung, können wir uns vorstellen, was das zu damaliger Zeit bedeutete. Heute ist es ja nicht mehr so ein großes Problem, aber damals war das ein Riesenproblem. Hudson Taylor, wie er unter enormen Strapazen nach China ging. Oder Georg Müller, wie er die Not der Waisenkinder sah und sich eben nicht davor versteckte, sondern gesagt hat, hier muss man was tun. Und auch entgegen seiner Brüder gehandelt hat und gesagt hat, nee, hier müssen wir was tun. Und es auch machte. Oder eben Martin Luther, der durch das Lesen des Römerbriefes errettet wurde, der mutig gegen die damalige katholische Kirche antrat und die Lehren des Ablasshandels geißelte. Diesen Leuten haben wir eine ganze Menge zu verdanken. Das heißt also, die Lüge Nummer eins, Zeit der Helden ist vorbei, ist eine Lüge, die wir nicht glauben wollen. Josua 1, Vers 9 kann man sich dazu gut merken. Dann die nächste. Ich bin meine Vergangenheit. Das ist die zweite, die ich euch gerne vorstellen möchte. Ich bin meine Vergangenheit. Wir alle haben eine bestimmte Vergangenheit. Jeder von uns. Da gibt es keine Ausnahme in diesem Raum. Wir sind alle zu einem bestimmten Datum geboren. Wir sind in einem bestimmten Ort aufgewachsen. Wir haben bestimmte Sachen in unserer Kindheit erlebt. Wir haben bestimmte Dinge erfahren, die uns geprägt haben. Unsere Großeltern, unsere Eltern haben uns entscheidend mitgeprägt. Aber auch die Umstände in der Schule und so weiter, sie haben alle ihren Teil dazu beigetragen, dass wir das sind, was wir sind. Das heißt also, wir können uns von unserer Vergangenheit nicht frei machen. Unsere Vergangenheit hat dazu beigetragen, dass wir das sind, was wir jetzt sind. Und das heißt auch, wir haben in unserer Vergangenheit verschiedene Verhaltensmuster übernommen, positive wie auch negative. Mit einem Satz, wir sind das, was wir gelernt haben. Das, was wir denken, das leben wir aus. Das ist ganz normal. Unsere Gedanken werden zu Taten. Das heißt, unser praktisches Leben im Alltag ist zu einem großen Teil davon geprägt, was in unserem Denken passiert. Und manchmal erwischen wir uns dabei, dass wir auf Dinge in unserer Vergangenheit blicken, die uns eine ganze Menge zu schaffen machen oder geschaffen gemacht haben, die uns immer noch anhängen, negative Erinnerungen. Und dann gibt es den Feind, der uns einreden will, du bist deine Vergangenheit. Du bist jetzt so, weil du vernachlässigt wurdest. Du bist jetzt so, weil deine Eltern sich so wenig um dich gekümmert haben. Du bist jetzt so, weil du in der Schule immer ausgelacht worden bist. Oder du musst jetzt ein ganz kleines Licht sein und niemandem mehr irgendetwas sagen und dir nichts mehr getrauen, weil du schon so viele Fehler gemacht hast in deinem Leben. Und so weiter und so weiter. Das ist eine Lüge des Teufels, der dir einreden will, du bist deine Vergangenheit. Und dann reagierst du auf die Ereignisse der Vergangenheit. Du reagierst auf deine schlechten Erfahrungen. Du reagierst auf das, was dir angetan worden ist. Du reagierst auf das, was an dir unterlassen worden ist. Du redest dir ein, ich habe so und so viele Dinge in meinem Leben schon verzapft. Es hat alles keinen Zweck mehr. Es hat keinen Sinn mehr. Was soll ich denn noch? Ich setze mich einfach in die Gemeinde und halte meinen Mund und mache gar nichts mehr. Bringt eh alles nichts. Und so weiter und so weiter. Das ist das, was der Feind dir einreden möchte. Und ohne es zu merken, sind wir ganz schnell in einem Stadium, wo wir mit einem Schamgefühl von oben bis unten beschmutzt sind. Und wir kommen dort gar nicht mehr raus. Wir kommen dort nicht mehr raus. Edward Welch schreibt, Scham ist das tiefe Empfinden, unzumutbar zu sein wegen etwas. Hast du schon mal dieses Empfinden gehabt? Die Leute sich von dir wegwenden. Du bist eigentlich unzumutbar für die anderen. Du fühlst dich am falschen Ort. Du fühlst dich wie, als ob am liebsten könnte der Boden unter dir aufgehen und du könntest darin verschwinden, bloß weg, dass dich keiner mehr sieht. Wenn andere mich sehen, dann sehen sie meine Sünden. Wenn andere mich sehen, dann sehen sie meine Vergangenheit. Wenn andere mich sehen, dann sehen sie meine Fehler, die ich gemacht habe. Und ich muss mich dafür schämen. Hast du schon mal sowas gedacht? Sowas empfunden? Es gilt ja jetzt nicht nur für den Mann, es gilt ja für die Frau auch. Wenn man sich bloßgestellt fühlt oder gedemütigt fühlt, beschämt fühlt, und dann gehen wir in den Rückzugsmodus und dann sagen wir, ich bin meine Vergangenheit. Dann fühlen wir uns beschmutzt. Scham ist wie Schmutz. Und dann denken wir, ich bin nutzlos. Ich bin nutzlos für Gott. Das ist eine ganz heimtückische Waffe des Feindes, wie er uns Männer lahmlegen will. Indem er dir einredet, du bist deine Vergangenheit. Du bist das, was du in deiner Vergangenheit an negativen Dingen erlebt hast. Und um es nicht wieder zu erleben, igel dich ein. Zieh dich von allem zurück. Zeig keine Initiative mehr. Mach nur noch dein Ding. In deiner engen Behausung, wo du bist. Aber lass es ja nicht mehr zu, dass dich irgendjemand verletzen könnte. Oder auch, ich habe so oft gesündigt und Herr, du musst doch die Nase voll haben mit mir. Meine Vergangenheit ist so voll von Sünde. Hat keinen Sinn mehr, dir nachzufolgen, dass ich glaube an dich und so und ich liebe dich auch, aber bin der Meinung, meine Vergangenheit ist so schlimm. Ich bin unbrauchbar für dich. Das ist das, was der Teufel dir einredet. Das ist das, was er sagt. Du taugst für nichts, du bist nichts. Das haben wir vielleicht auch als Söhne manchmal gehört von unseren Vätern. Aus dir wird nie was. Das hinterlässt Narben, solche Sätze. Und der Teufel knüpft dort an und sagt, das bist du. Nein, das bist du nicht. Wenn du in Christus bist. In Christus hast du eine neue Identität. Der Schmutz ist abgewaschen. Alles, was du erlebt hast, ist durch Christi Blut abgetan. Du kannst es abtun. Du kannst es hinter dir lassen durch das Blut Jesu. Du bist in Christus. Du bist nicht mehr das, was du erlebt hast. Du bist auch nicht mehr das, was du verzapft hast. Du bist das nicht mehr, sondern du bist in Christus. Eine neue Kreatur. Ein neuer Mensch. Es ist die Liebe Gottes, die uns das zeigt, unsere neue Identität. Und diese neue Identität, ich möchte es nochmal sagen, weil es so wichtig ist, die liegt eben nicht in unserer Vergangenheit. Und die liegt auch nicht in dem, was ich gesündigt habe. Und die liegt auch nicht in dem, was ich alles jetzt für Leistung bringe oder nicht bringe. Sie liegt einzig und allein in, es ist vollbracht auf Golgatha. Das ist deine Identität als Mann. Deswegen kannst du aufrecht stehen. Aufrecht stehen. aufrecht durchs Leben gehen. Deine Flügel schwingen und dich wie ein Adler erheben. Du bist nicht deine Vergangenheit. Das ist eine Lüge. So, jetzt haben wir hier die nächste Lüge. Ich war unschlüssig, ob ich die bringe. Ich habe noch zwei, wenn es euch recht ist. Also es wären, wie gesagt, mehr, aber ich würde mal zwei jetzt herausgreifen. Und zwar die Lüge Nummer 13. Und ich glaube, das ist ein Bereich in der heutigen Zeit, der ist enorm, enorm wichtig. Unbequem, aber sehr wichtig. Im Buch die Nummer 13. Und zwar, die Lüge heißt Pornografie. Ich habe die Sache im Griff. Sehr unbequem, aber sehr wichtig, enorm wichtig. Weil das ein Bereich ist, wenn der Feind dich dort hat, hast du keine Chance. Bist du untauglich. Wenn er dich dort hat, dann bist du unbrauchbar, absolut, für Gott. Ich lese euch folgende wahre Geschichte vor, die sich ereignet hat. Ich habe die Namen verändert. Sie ist also authentisch. Als Familienvater hatte Jan stets viel Arbeit. Sein Job verlangte ihm einiges ab. Oft waren es 12-Stunden-Schichten. Nach Feierabend gab es an Grundstück und Haus viel zu tun. Die Kinder hegten Ansprüche. Mit der Zeit wurde Jan immer unzufriedener. So begann er nachts heimlich Filme mit pornografischem Inhalt zu konsumieren. Er wollte sich ablenken, etwas ausspannen. Anfangs empfand er nichts Schlimmes dabei, so ein wenig davon, das kann doch nicht schaden, dachte er. Mit der Zeit wurde sein Konsum immer mehr. Trotzdem meinte er, die Sache im Griff zu haben. Seine Frau merkte bald, dass mit ihm etwas nicht stimmt. Er hatte starke Stimmungsschwankungen und wurde schnell wütend. Innerlich entfernte er sich immer mehr von seiner Frau. Was er in den Filmen sah, entsprach nun seinem Ideal von Sexualität. Da ihm seine Frau diese Forderungen nicht erfüllen konnte, fing es zwischen ihnen an zu kriseln. Ein Teufelskreis begann. Jan floh immer öfter in die Scheinwelt der Pornografie. Seine Frau zog sich aufgrund seines Verhaltens immer mehr von ihm zurück. Es folgten Streitereien, böse Worte, Vorwürfe. Seine Frau Julia erwischte ihn mehrmals, als er diese Filme schaute. Jan war gefangen in der Sucht nach Pornografie. Schließlich kam, was kommen musste. Jan und seine Frau trennten sich voneinander. Die Kinder lebten fortan abwechselnd bei Mama und Papa. Diese Geschichte ist nicht erfunden. Nur die Namen wurden geändert. Sie hat sich zugetragen. Und wahrscheinlich gibt es solche Tragödien zuhauf. Doch leider spricht kaum jemand über dieses Problem. Kaum jemand spricht auch in den Gemeinden über diese Lüge, die der Feind sagt, dass wir das im Griff haben und dass es kein Problem ist, so etwas zu konsumieren. Die Scham ist viel zu groß, darüber zu reden. Aber der Schaden ist enorm, der angerichtet wird. Und das alles, weil man sich dieser Gefahr aussetzt. Und es manchmal kleinredet, dass es eine riesengroße Gefahr ist und es unterschätzt. Tragen wir mal ein paar Fakten zusammen. Einer der meist frequentierten Internetseiten mit pornografischem Inhalt verzeichnet weltweit 78,9 Milliarden Aufrufe pro Jahr. Deutschland ist das Land mit dem weltweit größten Pro-Kopf-Konsum von solchen Inhalten. Das ist Wahnsinn. In keinem anderen Land ist der Anteil der aufgerufenen Pornografie-Seiten im Verhältnis zu den übrigen Seiten im Internet so hoch wie in Deutschland. 12,5% aller Klicks im Internet, ob das über das Smartphone ist oder ob du am Notebook sitzt oder am Desktop oder wo auch immer, 12,5% aller Klicks landen auf solchen Seiten. Und 25% aller Suchanfragen im Internet haben solche Inhalte als Suchbegriffe. Das Viertel von Suchanfragen in unserem Land. Das ist eine verheerende Angelegenheit, eine verheerende Seuche. Und besonders die Jüngeren werden das auch wissen, werden das sehen. Egal ob Facebook oder Instagram oder sonst wo, jedes soziale Netzwerk ist mit pornografischen Inhalten verseucht. Jedes Netzwerk. Und wir wissen das auch, dass es so ist. Und mit nur wenigen Mausklicks hat man Zugang zu dieser zerstörerischen Parallelwelt. Es ist wirklich enorm. Man muss sagen, es ist extrem zerstörerisch. Es zerstört die Seele dessen, der sich dieser Sache permanent aussetzt. Und der Teufel sagt, mach ruhig. So ein bisschen kann nicht schaden. Mach nichts. Du hast die Sache im Griff. Nein, es ist wirklich eine absolute Scheinwelt. Und diese Scheinwelt hat die Wurzeln in der Unterwelt. Dort wird aufs Massivste Gottes Schöpfungsordnung, ich finde überhaupt keinen Begriff, pervertiert, ist völlig viel zu verharmlosend. Dort werden Dinge sowas von umgedreht und noch in einer Art und Weise grafisch dargestellt, dass man sagen kann, es ist der blanke Wahnsinn. Und das muss den Ursprung im Okkulten, im Satanischen haben. Und es sind drei Dinge, die der Feind, die der Teufel in der heutigen Zeit benutzt, um uns zu verderben. Drei Dinge sind das, hauptsächlich. Das ist erstens Geld, das ist zweitens Sexualität und drittens Macht. Diese drei Dinge. Und Satans Vorgehensweise ist im Grunde immer gleich. Wir haben es schon mehrfach gehört. Er nimmt die Wahrheit und verdreht sie. Ins Gegenteil. Das griechische Wort Porneia bedeutet Hurerei. Und es ist das, was Josef in die Falle locken wollte. Das ist nichts Neues. Im ersten Buch Mose, Kapitel 39, können wir das lesen. Porneia sollte Josef in die Falle locken. Durch Porneia fiel David in große Sünde, 2. Samuel 11. Für den jungen Timotheus waren seine Lüste offensichtlich auch eine Gefahr, dass er den Pfad der Reinheit verlässt. Und Paulus rief ihn eindringlich auf, dort wirklich zu fliehen, 2. Timotheus 2, 22. Und selbst die Jünger, die täglich bei dem Herrn Jesus waren, Tag und Nacht bei ihrem Meister waren, die hatten es nötig, über Ehebruch aufgeklärt zu werden. Was das bedeutet, wenn man mit den Augen eine Frau ansieht, sie zu begehren. Selbst die Jünger mussten das hören vom Herrn. Was meinst du, wie der Feind dich zu Fall bringen will? Was meinst du? Durch Unmoral. Das ist das größte Feld, der größte Bereich, wo er Männer packen will. Unmoral. Und hier sitzen auch ein paar junge Leute. Ihr habt wahrscheinlich alle ein Smartphone. Und ihr wisst, was das bedeuten kann. Begib dich nicht in die Fänge dieser Sache. Du hast die Sache nicht im Griff, wenn du in der Falle sitzt. Sondern es ist vielmehr so, dass es dich hat. Vielleicht noch 1. Korinther 10, Vers 12, schreibt Paulus, wer zu stehen meint, sehe zu, dass er nicht falle. Also wenn ich denke, ich habe die Sache im Griff, mir kann das alles nichts anhaben, ich schaue mir es eh nicht an und wenn, dann passiert da nichts, dann fällst du mit Sicherheit. Denn Hochmut kommt immer vor dem Fall. Sprüche 16, Vers 18. Hochmut bedeutet zu denken, dass du selbst Herr der Dinge bist und dass du keine Hilfe nötig hast. Also gib Acht. Und liebe Väter, habt ein Auge auf eure Kinder. Schaut, mit welchem Alter ihr ihnen erlaubt, ein internetfähiges Handy zu benutzen, frei. Das ist ein Riesenproblem. Wir hatten vor ein paar Monaten einen Elternabend bei uns in der Schule. Mein vorletzter Sohn, der ist in der 5. Klasse. Er ist der Einzige, der kein Smartphone hat. In der 5. Klasse. Ja, du sagst super, aber das ist eine Herausforderung. Ja, weil wie oft liegt er uns in den Ohren? Ja, wir versuchen ihm halt dann klarzumachen, damit wir wollen den schmalen Weg gehen, Christus nach. Dann gehört das dazu. Also passen wir doch auf, ab wann wir unseren Kindern sowas in die Hand drücken. Wir haben keine Ahnung, auf welchen Seiten die sich bewegen. Das geht ganz schnell. Das sind nur zwei Klicks, zwei Touch auf dem, oder ein Touch. Schon hast du ein Nacktbild da. Und stell dir vor, dass ein 10-, 11-, 12-Jähriger mit sowas in Kontakt kommt und sich sowas anguckt. Es gibt ungeahnt furchtbare Folgen dieses Konsums. Die Wahrheit ist, dass Pornografiekonsum lebenstragende Beziehungen völlig zerstört und im klinischen Sinn abhängig macht, süchtig macht. Tragen wir mal ein paar Folgen zusammen. Sie sind nicht vollständig, es wäre sicherlich erweiterbar, aber hier einfach mal 7 Folgen, wenn man sein Herz öffnet für derart satanische Dinge und sie reinlässt in sein Herz. Erstens, es macht süchtig, habe ich gerade schon gesagt. Je mehr du konsumierst, desto mehr brauchst du davon. Zweitens, Pornografie raubt dir die Kinder. Deine Kinder werden, so sie von deinem Konsum erfahren, die Achtung und den Respekt vor dir völlig verlieren. Drittens, Pornografie zerstört deine Ehe. Deine Frau wird sich innerlich von dir abwenden. Du merkst es gar nicht, du veränderst dich total. Du wirst dich völlig verändern, dein Charakter wird sich völlig ins Negative verändern. Was du selbst gar nicht merkst, werden andere merken an dir. Sie wird sich von dir abwenden, weil du als Mann deine sexuelle Befriedigung nicht bei ihr suchst, sondern bei fremden Frauen durch diesen Konsum. Wie wäre das Thema Sexualität in der Ehe ein wichtiges Thema, was man einflechten könnte, dass in der Ehe natürlich eine gesunde Sexualität sein muss, was auch ein Schutz ist, als vor der Versuchung, sowas zu schauen. Da ist die intakte Sexualität in der Ehe ist ein Schutzraum. Wenn sie intakt ist, ist es der beste Schutzraum, dass man nicht in dieser Sache in die Sünde fällt. Also hier merken wir, wie auch die Verantwortung füreinander, die Verantwortung vom Mann für die Frau und für die Frau vom Mann. Paulus sagt im 1. Korintherbrief, alles, was an Sexualität an mir ist, also damit ist die Person ohne Bekleidung gemeint, gehört meinem Ehepartner. Genauso wie ihre Sexualität mir gehört, sagt Paulus. Das heißt, wir dienen einander durch die Sexualität. Keiner hat das Recht, sich dem anderen zu entziehen. Es sei denn, es ist ein wichtiger Grund. Das ist eine ganz wichtige Grundlage in der Ehe. Dass man sich gegenseitig auch versteht. Der Mann denkt anders über die Sexualität als die Frau. Und man muss hier sich gegenseitig verstehen. Man muss zusammenkommen. Man muss die Bedürfnisse des anderen wissen, kennen und berücksichtigen und so weiter und so weiter. Also da ist ganz wichtig, dass man in diesem Bereich ein enges Miteinander hat, dass man voneinander weiß, von den Bedürfnissen des anderen weiß und so weiter und so weiter. Und das wäre ein extra Thema für sich, vielleicht das nächste Mal oder auch nicht. Ja, also es zerstört die Ehe, weil das lässt sich keine Frau lange gefallen, wenn sie davon weiß. Viertens, Pornografie fördert Menschenhandel und Prostitution. Das ist es ja eigentlich. Das Angebot richtet sich nämlich nach der Nachfrage. Gäbe es keine Menschen, die sowas konsumieren, gäbe es nicht diese Milliarden Klicks, würden derartige Filme nicht gedreht werden, weil sie keiner gucken würde. Und es würden keine Menschen gequält, weil damit werden Menschen gequält. Keine Frau macht das freiwillig. Glaubt das ja nicht, diese Lüge. Wir hatten mal einen interessanten Vortrag nur über dieses Thema. Das war sehr ernüchternd. Er hat uns Belege gebracht, wie die Frauen nach diesen Filmszenen, wie sie rausgehen und sich erbrechen und nichts mehr essen und total krank werden psychisch, weil das ist einfach logisch, die Folge davon, wenn man sowas dreht und darstellt. Aber der Teufel verkauft es uns als ideal. Dann, Pornografie führt zu sexueller Kriminalität. Die Hemmschwelle für sexuelle Übergriffe sinkt enorm. Das ist eine Auswirkung von Pornografie, es ist die Zunahme an Vergewaltigungen. Sechstens, Pornografie zerstört deinen Glauben. Regelmäßiger Konsum wird den Heiligen Geist in dir dämpfen und dein Glaubensleben zerstören. Sexuelle Sünde blockiert die Gemeinschaft mit Gott. Und wir machen uns dadurch völlig unbrauchbar für das Reich Gottes. Wir sind völlig unbrauchbar. Und es gibt sicherlich noch mehr, aber ein letztes, siebtens, Pornografie hat Depressionen zur Folge. Das liegt auf der Hand. Wenn man seine Seele derart quält, derjenige, der sich das anschaut, quält damit seine Seele. Und er muss sich nicht wundern, wenn er Depressionen bekommt. Das ist eine logische Schlussfolgerung. Und das ist auch eine Antwort, warum so viele Jugendliche unter Depressionen leiden. Weil das ganz klar ist, die Depression ist ja seelisch bedingt. Die Seele kommt mit sowas nicht klar. Und sie resigniert. Ein ehemaliger Süchtiger nach diesen Filmen hat Folgendes gesagt: Pornografie dringt in den Geist ein und ergreift Besitz von dir. Und hier merken wir schon, was das für eine Klaue ist. Das ist die Klaue des Teufels. Es ist im Grunde nichts anderes als Dämonie. Gefallene Engel wirken dadurch und richten Zerstörung an. Das müssen wir unbedingt erkennen. Es wäre noch einiges dazu zu sagen, aber ich würde es bei diesem Punkt gerne belassen. Vielleicht ein Abschlusszitat hier zu diesem Punkt. Oder nehmen wir zwei. Eins von Randy Alcorn. Er schreibt, wie er mit Versuchung umgeht in diesem Bereich. Ich meine, wir gehen ja als Männer auch durch diese Welt. Und diese Welt wird immer freizügiger. Und vieles sehen wir einfach. Die Frage ist, wie gehe ich damit um? Ist nicht auf dem Computerbildschirm, was ich was anklicke, aber es geht ja schon los, wenn wir uns in der Gesellschaft bewegen. Und wie gehen wir damit um? Randy Alcorn schreibt in seinem sehr guten Buch Behüte dein Herz, so ein ganz dünnes Büchlein von CLV, er schreibt: Wenn ich ein sexuell aufreizendes Bild sehe, schließe ich manchmal meine Augen oder drehe den Kopf in die andere Richtung und stelle mir vor, dass dieses Bild als Angelhaken am Ende einer Schnur hängt und dass es mir, wenn ich auch nur einen Augenblick zögere, die Zunge durchbohren wird, womit der Angler mich hat. Aber das Bild ist so schön. Ja, stimmt genau. Wie sonst sollte der Feind uns an den Haken bekommen? Versuchungen sehen immer schön aus, sonst wären sie keine. Und dann das zweite Zitat auch von ihm. Gott hat ein Universum geschaffen, in dem das Gute immer belohnt und das Böse immer bestraft wird. Reinheit, also auf sexuellem Bereich, Reinheit ist klug, immer. Unreinheit ist töricht, immer. Sehr treffend ausgedrückt. Ja, und das Letzte, das möchte ich nur noch anreißen. Wie gesagt, in diesem Büchlein könnt ihr es noch genauer nachlesen. Das Letzte, was ich gerne weitergeben möchte, ist keine Lüge mehr, aber der Schluss aus dem Buch. Und zwar, was ziehe ich jetzt für Konsequenzen? Aus dem Punkt, wir kommen zurück zum Anfang. Ist nicht einfach jetzt, aber versuche ich mal zurückzuerinnern an den Anfang. Das Bild des Mannes in der Gesellschaft und wie er versucht wird zu manipulieren, wie er belogen wird von vorne bis hinten. Was ziehe ich jetzt für Konsequenzen aus dem Ganzen? Dass ich weiß, dass ich belogen werde. Nach Strich und Faden. Ich lese 1. Korinther 16, Vers 13. Dort steht, ist auch ein Befehl, wachet, steht fest im Glauben, seid mannhaft, seid stark. 1. Korinther 16, Vers 13. Paulus teilt uns hier mit wenigen Worten vier grundsätzliche Dinge mit, die uns helfen sollen, ein biblisches Mannsein zu leben. Das erste, sei wachsam. Sei wachsam. Das griechische Wort heißt Gregorio, da ist Gregor davon abgeleitet, ist ja ein bekannter Vorname. Und das bedeutet wach bleiben. Es bezeichnet konzentriert sein auf Gottes Wort. Konzentriere dich auf Gottes Wort. Sei aufmerksam, was drohende Gefahren angeht. Und halte mit bewusstem Ernst deine Sinne wach vor geistlicher Schläfrigkeit und vor geistlicher Müdigkeit. Sei vorsichtig, auch das bedeutet dieses Wort, sei vorsichtig Habe ein waches Auge. Das heißt, sei nicht gleichgültig, sondern wachsam. Das heißt, dieses Wort Gregorio, also wachet. Zweitens, sei standhaft im Glauben. Das Wort Glauben hier, Pistis steht hier, hier geht es nicht um den rettenden oder vertrauenden Glauben, sondern hier geht es um das Festhalten am Glaubensinhalt, also am Wort, an der Bibel. Also an der Lehre nach Judas 3. Ja, Judas 3 sagt, ich ermahne euch, zu kämpfen für den ein für alle Mal den heiligen überlieferten Glauben. Damit ist der Glaubensinhalt gemeint, also die Bibel, die Lehre. Wir wissen, dass der Feind mit seinen Lügen das Wort Gottes verschleiert und verdreht. Deswegen müssen wir standhaft sein und für den Glaubensinhalt eintreten. Erinnerung, die Bibel hat immer recht. Und drittens, sei mannhaft. Hier steht ein Wort, wo auch Andreas davon abgeleitet ist, der wunderschöne Name. Es bedeutet männlich sein, sich wie ein Mann verhalten. Ja, also wer Andreas heißt, hat noch mehr die Verantwortung, sich wie ein Mann zu verhalten. Es beinhaltet auch Reife zu erlangen, zur Mannesreife fortzuschreiten. Und Reife erlangt man dadurch, dass man Gottes Wort begierig aufnimmt, nach 1. Petrus 2, Vers 2. Also, bleib im ganzen Wort Gottes gegründet. Das steht in 2. Timotheus 3, Vers 16 und 17. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich für uns, damit wir ein geradliniges Leben führen können. Und viertens, sei stark. Stark sein bedeutet erstarken, zunehmen an Kraft und Stärke. Und diese Kraft verleiht der lebendige Gott selbst. Es bedeutet hier ein Zunehmen an geistlicher Kraft und geistlicher Vitalität, dass man geistlich sozusagen fit ist. Wir alle wissen, was es bedeutet, wenn wir körperlich fit sind. Und wenn wir körperlich nicht fit sind, wissen wir auch, was das bedeutet. Und das ist ein schwacher Vergleich für geistliche Vitalität oder geistliche Schläfrigkeit. Und wir sollen geistlich vital sein, also auf der Höhe mit unseren Gedanken, einen Durchblick haben. Das ist wichtig. Und die Quelle dafür ist natürlich Christus selbst. Und schließlich rundet Paulus das ab im Folgevers. 1. Korinther 16, Vers 14. Alles bei euch geschehe in Liebe. Vier Grundsätze also, Wachsamkeit, Standhaftigkeit, Mannhaftigkeit und Stärke. Und der passende Rahmen dazu, die Liebe. Der Rahmen, die Liebe und da drin diese Dinge. Wachsamkeit, Standhaftigkeit, Mannhaftigkeit, Stärke. Und dieses ist ein wunderschönes Bild, was es bedeutet, ein Mann zu sein. Also wir sehen hier, dass dieser Vers so inhaltsreich ist, alleine schon, was unser Mannsein betrifft. Also halten wir es fest, ich schließe ab damit und komme zum Ende. Halten wir das biblische Bild vom Mann folgendermaßen fest. Von Gott kreiert, von Gott geliebt, von Gott berufen, von Gott gesandt, von Gott beauftragt, von Gott verändert, von Gott bestätigt und von Gott irgendwann dann auch im Himmel, indem er verherrlicht wird, also indem er in den Himmel geht. Ich möchte euch danken, dass ihr so aufmerksam wart. Ich habe ja die Zeit etwas überzogen jetzt. Ich bin mir bewusst, dass manches doch ziemlich harter Tobak gewesen sein muss oder ist immer noch. Aber ich denke, es ist wichtig, dass wir diese Lügen enttarnen. Und die anderen könnt ihr, wie gesagt, nachlesen hier in diesem Buch. Und ich möchte schließen mit Soli Deo Gloria. Gott allein die Ehre. Amen.